Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Präsentiert von Free, einem Unternehmen der Sonnenexpertgruppe, der regionale Solarmeisterbetrieb aus Rostock.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist Ben Brümmer und wie eh und je darf ich an meiner Seite meinen geschätzten Kollegen Tommy Bastian begrüßen. Moin.
Ja, hallo Ben und hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns riesig auf die neue Folge, denn wir haben einen ganz besonderen Gast heute, nämlich den ehemaligen Hansa-Profi und deutschen Fußballnationalspieler Oliver Neville. Hallo Olli.
Hallo, guten Tag.
Ja, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat sich ja irgendwie auch so zu einem Standard entwickelt, dass wir jedes Mal sagen, wir freuen uns tierisch auf diesen Gast. Aber ich glaube, heute ist das nochmal ganz besonders. Tommy hat mir vorhin schon gesteckt. Er konnte nicht ganz so gut schlafen, war ziemlich aufgeregt. Man sieht das auch, er ist ganz schön hibbelig unterwegs. Ich glaube, heute haben wir wirklich mal wirklich einen richtig besonderen Gast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, genau, das kann man sagen. Tatsächlich war es so, dass ich ausnahmsweise früh mich schlafen gelegt hatte, aber dann schon nachgedacht habe, Mensch, wie wird das morgen? Und vielleicht müssen wir für unsere etwas jüngeren Hörerinnen und Hörer Olli ein bisschen vorstellen. Und das sind dann beeindruckende Zahlen, die ich hier vorlesen darf. 334 Bundesligaspiele, 91 Tore, 63 Vorlagen, 69 Länderspiele für Deutschland, zweimal WM-Teilnehmer, einmal EM-Teilnehmer, tolle Erfolge gefeiert mit Bayer Leverkusen vor allem, zuletzt in Gladbach, wo du auch heute bist. Genau, vielleicht sagst du mal unseren Hörerinnen und Hörern, Olli, was machst du heute?
Ja, heute, also im Moment bin ich seit jetzt meine sechste Saison als Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach und vorher habe ich noch 7 Jahre Co-Trainer bei der U19 gemacht in Gladbach. Jetzt, ja, ich sage so, jetzt bin ich fast 20 Jahre bei Borussia.
Ja, wir sind uns hier zugeschaltet per Video-Stream, muss man noch dazu sagen. Du sitzt ja gerade auch in Gladbach, wenn ich mich nicht täusche. Im Hintergrund sehen wir ein paar Gladbach-Trikots und ich habe vorhin im Vorgespräch rausgehört, du bist im Kinderzimmer, oder?
Ja, das sind von den Kleinen bin ich, weil und ist noch meine Frau ist im Moment am Kochen, deswegen und die Kinder jetzt in der Schule und deswegen jetzt bin ich hier im Kinderzimmer.
Ja, cool, dass du dir ein ruhiges Plätzchen gesucht hast.
Genau, und natürlich, wir sind ein Hansa-Podcast, wollen wir auch relativ schnell die Beziehung zum FC Hansa herstellen. Olli, du hast von 1997 bis 1999 bei Hansa gespielt, es war deine erste Bundesliga-Station. Welche Beziehung hast du denn heute noch zum Koggenklub?
Ja, also ich muss sagen, auch wenn nur 2 Jahre in Rostock war, ich hab immer eine enge Beziehung zu dem Club, weil bei Hansa Rostock bin ich zum ersten Mal Nationalspieler geworden und habe meine erste Mal in Bundesliga gespielt habe und deswegen ich habe eine enge Beziehung und ich schaue auch immer die Ergebnisse von Hansa Rostock, auch wenn jetzt in der dritten Liga sind, aber ich schaue immer gerne.
Ja, sehr cool. Du schaust ja sicherlich nicht nur auf die Ergebnisse von Hansa, sondern bei Gladbach bist du ja hautnah dabei. Nun blicken wir doch mal aufs vergangene Wochenende zurück. Hansa hat sich mit 3:0 durchgesetzt bei der Zweitvertretung vom VfB Stuttgart. Das Team arbeitet mit Volldampf daran, dass es vielleicht irgendwann wieder zurückgeht in die zweite Bundesliga. Für euch war es ja am Wochenende nicht ganz so erfolgreich. Ihr habt gegen Leverkusen gespielt. Am Ende habt ihr verloren. Vielleicht magst du mal sagen, woran das vielleicht lag.
Ja, jetzt muss man sagen, Leverkusen ist die bessere Mannschaft in der Bundesliga und auch in Europa. Und wir wissen, dass sehr schwer war da. Und erste Halbzeit habe ich mir, muss ich ehrlich sagen, auch sehr gut verteidigt. Leider haben wir einen kleinen Fehler, wo der Wirtz danach macht ein sehr schönes Tor. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit haben wir trotzdem immer richtig gut verteidigt und ja, leider haben wir ein zweites Tor gekriegt, das mit einem Elfmeter, wo, ja, das ist immer schwierig zu sagen, ob er Hand war oder nicht. Das ist immer, ja, sehr schwer. Und danach ist immer bei 2-0 in Leverkusen ist immer schwer, zwei oder drei Tore zu machen. Und ja, letztendlich haben wir 3-1 verloren, aber wir haben in der Defensive haben wir richtig gut gearbeitet.
Ja, man muss ja sagen, Olli, dass ihr da ja ein schweres Auftaktprogramm jetzt hattet. Erst mit den Bayern und jetzt mit Leverkusen, also wirklich die beiden Top-Teams in der Bundesliga. Also nicht so einfach. Nächstes Spiel ist Bochum. Da ist dann schon so ein gewisser Druck, wenn ihr nochmal oben ran schnuppern wollt an die Europapokalplätze. Ist das das Ziel oder was habt ihr euch als Saisonziel gesetzt?
Ja, unser Ziel ist, letzte Saison haben wir eine schwierige Saison und natürlich diese Saison haben wir auch am Anfang der Saison ein bisschen Schwierigkeit gehabt und danach haben wir uns ich sag mal besser als Mannschaft funktioniert und haben wir auch viele Punkte geholt und ja, jetzt, wie du gesagt hast, die ersten drei Spiele haben wir keinen Punkt geholt und habe trotzdem letztendlich wir spielen mit zu Hause gegen Bochum. Bochum wollen wir unbedingt die ersten drei Punkte. Und, aber bis jetzt sind wir mit der Saison ziemlich zufrieden.
Mehr geht ja immer, ne? Und Bochum ist ja ein gutes Stichwort, kommen wir später zu. Würde jetzt nochmal kurz, du hast gesagt, du guckst auf die Ergebnisse von Hansa. Hansa hat jetzt, wie Ben schon sagte, 3-0 gewonnen in Stuttgart. Und hat jetzt auch eine gute Serie, sage ich mal, hingelegt. Wann warst du denn zuletzt im Ostseestadion und schaust du dir dann ab und zu auch nochmal ein Spiel persönlich an, also im Fernsehen? Oder wie ist da so die aktuelle Verbindung?
Ja, also Ostseestadion, wann war ich letztes Mal? War bestimmt vor 4-5 Jahren. Das war ein Abschiedsspiel oder nach 20 Jahren.
Das Wunder von Bochum.
Genau, das Wunder von Bochum, glaube ich, war das. Letzte Mal da und ja, das manchmal kann ich, wenn ich Zeit habe, wenn die am Freitag oder Sonntag spielen, kann ich bei Magenta schauen, wenn ich das Spiel. Ich glaube, das letzte Spiel, das ich gesehen habe, war in Saarbrücken. Das ist das letzte Spiel, genau. Sonst schaue ich immer bei Live-Ticker, das. Auch wir am Samstag das 3-0 gewonnen.
Ja. Trotzdem gibt es ja auch aktuelle, relativ frische Verbindungen zwischen Hansa und Borussia Mönchengladbach. Ryan Aderi kam vor der Saison von Gladbach nach Rostock. Den dürftest du auf alle Fälle kennen. Welchen Eindruck hast du von Ryan? Wie siehst du ihn?
Ja, sehr gut. Erst habe ich mich auch gefreut für ihn, dass diese nächste Schritt von der Regionalliga in der dritten Liga und ja, den Aderi habe ich auch diese Saison bei der und auch letztes Jahr bei den Top-Talente, weil ich mache mit Guido Streichbier und Toni Janke machen wir auch einmal in die Woche diese Top-Talente hier in Gladbach und Aderi war auch dabei und ich habe mich mehr gekümmert und um die Stürmer und deswegen, ich habe mich sehr gefreut, dass er jetzt nach Rostock ist und der hat da schon auch schon ein paar Tore gemacht.
Ja, neben Ryan Aderi gibt es ja noch eine gewisse Verbindung zwischen ja, Hansa und Gladbach, auch wenn wir, sage ich mal, keinen direkten Tausch gemacht haben. Aber ihr habt mit Philipp Sander ja jetzt auch einen Spieler, der aus Rostock kommt, der hier geboren wurde an der Küste. Kam ja aus Kiel vom Aufsteiger. Wie nimmst du Philipp Sander wahr und hat er sich gut eingelebt und habt ihr auch schon mal über Hansa gesprochen?
Ja, natürlich. Ich wusste, also schon mal am ersten Tag, wo er gekommen ist, habe ich ihm direkt gesagt, dass also der wusste auch, dass ich in Rostock gespielt habe. Ich wusste auch, dass der von Rostock kommt und der schaute auch er trotzdem die Ergebnisse von Rostock und der Philipp hat sehr gut hier eingelebt und der war letzte Saison Kapitän in Kiel und jetzt hier hat er schon sehr viele Spiele gemacht, also auch von Anfang an oder ist er reingekommen, aber bis jetzt macht er einen guten Eindruck, auch am Samstag Leverkusen hat er gespielt, hat auch ein gutes Spiel gemacht und ich glaube schon, dass er kann noch, wie sag mal, ich hoffe, dass er noch hier länger bleibt in Gladbach.
Ja, so wie ich Philipp kenne, wird er sich sehr geärgert haben, auch wenn du sagst, er hat ein gutes Spiel gemacht, aber vorm 0-1 hat er den Ball verloren, ja, nach dem Einwurf und dann lief der Konter der Leverkusener. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wie kommt er denn so als Typ, wie nimmst du ihn als Typen wahr? Ich durfte ihn hier damals in der Hansa-Jugend ein Jahr trainieren. Und da war er immer schon so sehr reif, früh reif, hat auch ganz viel alleine an sich gearbeitet, Extra-Training gemacht und so. Wie nimmst du ihn jetzt da als Menschen wahr?
Sein Alter ist sehr, wie du gesagt hast, ist sehr, sehr reif und der nimmt die Verantwortung nicht nur für ihn, aber auch für die manche, die ist schon, der will viel Verantwortung auf den Platz nehmen, auch wenn er auch noch jung ist. Und das ist schon sehr, sehr positiv.
Ja. Olli, du hast schon deine Rolle so ein bisschen angesprochen mit dem Extra-Training für die Top-Talente, aber du hast ja noch ein paar mehr Aufgaben. Neben der, ich sag mal, üblichen Assistenztrainerarbeit habe ich gelesen, kümmerst du dich auch um die Integration der Neuzugänge, weil du, wenn ich das richtig weiß, 4 Sprachen fließend sprichst. Italienisch, Französisch, Spanisch und Deutsch.
Genau. Und ja, ich bin ja auch so reingekommen bei Marco Rose, weil damals waren viele Franzosen und der wollte jemanden haben, dass auch die Sprache spricht und wenn auf dem Platz ist, dass ich konnte direkt übersetzen und deswegen bin ich auch so in den Profibereich gekommen und da macht sehr viel Spaß, aber jetzt auch mit Gerardo. Gerardo ist auch ein Sprachgenie, der kann auch Spanisch, Englisch, Französisch und aber trotzdem bei der Besprechung so ich sitze immer die Franzose und ich versuche die zu übersetzen, was der Trainer sagt.
Ja, sehr cool. Vielleicht muss man auch dazu nochmal sagen, du bist ja in der Schweiz geboren. Das war ja aber in Locarno. Das ist ja ein Teil, wo Italienisch gesprochen wird. Genau, und du bist ja sozusagen Multikulti dann auch aufgewachsen, hast ja die geteilte Staatsbürgerschaft zwischen Deutsch und Italienisch. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, wo deine ganzen Zweige irgendwie herkommen.
Also ich bin... Also meine Muttersprache ist Italienisch, weil ich in der Schweiz geboren bin, in Ascona, im Kanton Tessin. Ist der einzige Kanton in der Schweiz, wo man Italienisch spricht. Und dann natürlich, meine Eltern haben sich in Tessin kennengelernt und mein Vater war Deutsch, kommt aus Aachen. Und meine Mutter ist eine Italienerin aus Kalabrien. Und deswegen, die haben sich genau in die Mitte getroffen und da bin ich geboren.
Olli, dann wollen wir mal wieder zum FC Hansa kommen und auf deine Zeit hier in Rostock. Ich glaube, eine treibende Kraft, dass du überhaupt hier gelandet bist, war dann Ewald Lien, der 1997 hier Trainer wurde. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie war das damals? Du hast mit CD Teneriffa kurz vorher noch im UEFA Cup Halbfinale gespielt gegen Schalke, gegen die sogenannten Eurofighter, seid ihr damals rausgeflogen und wenige Wochen später standst du dann hier bei uns in Rostock auf der Matte. Wie war denn das?
Ja, das war so, dass normalerweise habe ich einen 5-Jahre-Vertrag unterschrieben in Teneriffa und wo in Teneriffa war, war Jupp Heynckes und Jupp Heynckes war der Trainer und Ewald der Co-Trainer und wie du gesagt hast, der erste Jahr sind wir in der Halbfinale im UEFA Cup gekommen, leider verloren, aber war sehr, sehr schön und dann die zweite Jahr, Jupp Heynckes, glaube ich, ist nach Real Madrid gegangen und Eva ist nach Rostock. Und wir haben einen spanischen Trainer gehabt in Teneriffa und habe ich ja eine Vorbereitung gemacht und dann hat er mir mitgeteilt, dass er nicht mit mir plant. Und Evelina hat immer Kontakte zu CD Teneriffa und wo der wusste, dass er nicht mit mir plant, hat er mich angerufen und gefragt, ob ich nach Rosso möchte. Ne? Und dann gesagt, ehrlich gesagt, ich wusste nicht, ne, wo Rostock lag und so. Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Aber erst ich komme ein paar Tage. Ich fliege dahin und dann können wir reden. Und deswegen bin ich geflogen, habe ich mit Eva gesprochen. Und aber nach einem Tag habe ich direkt gesagt, ich komme sofort.
Wie war das für dich? Also Teneriffa stellt man sich ja schön vor. Jeder, der schon mal da war, weiß ungefähr, wie es so ist. Dann kommst du nach Rostock. Wir haben ja auch Wasser und Strand, aber ist ja doch ein bisschen anders. Was war dein erster Eindruck von Rostock?
Ja, das war, wie gesagt, war in Ende September. Bin ich auch, war sehr schön, aber war schon ziemlich kalt, weil in Teneriffa, man hat auch im Winter so mindestens 18 bis 20 Grad. Aber als Fußballer ist egal, da natürlich Teneriffa war schönes Wetter und so, aber ich habe das zweite Saison, also Vorbereitung, so eine, kaum gespielt und ich wollte unbedingt spielen. Und nach Rosso zu kommen, hat mir Eva die Möglichkeit zu spielen. Deswegen, das Wetter, das ist nicht so, wie sag mal.
War nicht so wichtig, nicht so ausschlaggebend.
Nicht so wichtig und wichtig ist, dass du spielst. Und letztendlich Rostock oder Warnemünde ist auch eine sehr schöne Stadt.
Jetzt kommt Werbung. Free ist ein regionaler Meisterbetrieb für Photovoltaiklösungen mit Hauptsitz in Rostock. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme werdet ihr durch das fachkundige Team und eigene Monteure begleitet. Mehr als 2000 zufriedene Anlagenbesitzer und 15 Jahre Erfahrung sprechen für sich. Das Besondere für euch? Die Rechnung wird erst nach der Fertigstellung gestellt. Somit seid ihr vor Baufusch und schwarzen Schafen geschützt. Sichert euch jetzt den exklusiven Nachspielzeitrabatt von bis zu 1.000 Euro mit dem Code OZFREE. Besucht dazu die Website www.free.energy.
Ja, die Spielzeit, die hast du ja schon angesprochen. Das hat ja in Rostock auch hervorragend funktioniert. 54 Spiele waren es am Ende für den FC Hansa, in denen du 22 Tore geschossen hast und 11 weitere Treffer vorbereitet hast. Ich würde sagen, es lief beim FC Hansa für dich, oder?
Ja, super. Also ich habe, wo gekommen bin, habe ich sofort, sofort getroffen. Und dann leider in der Winterpause habe ich mich schwer verletzt. Dann habe ich fast
4 Monate, ne, waren es?
Ja, 2-3 Monate in der Hallenturnier. Habe ich mich im Finale gegen Schalke an der Hallenmeister damals war noch. Und dann im Finale habe ich mich leider verletzt und dann habe ich die WM verpasst. Aber dann die zweite Saison lief super für mich. Also am Anfang haben wir auch bei ihm einen Abschiedskampf und so, aber letztendlich haben wir noch mit letztes Spiel geschafft, nicht abzusteigen.
Aus meiner Sicht war die Saison 97, 98 die beste Hansa-Saison in der Nachwendezeit. 6. Platz am Ende in der Bundesliga, richtig geilen Fußball gespielt. Viertbeliebteste Mannschaft in Deutschland bei einer damaligen Umfrage von, ich weiß nicht mehr, Sport 1 oder ob sie damals noch DSF hießen.
Ganz sicher DSF.
Ja, sehr, sehr attraktiver Fußball und da warst du ja ein wichtiger Teil bis zu deiner Verletzung. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was hat so aus deiner Sicht diese Mannschaft, in der du, wie gesagt, ein Leistungsträger warst, aber auch Sergej Barbares zum Beispiel, heutiger Nationaltrainer von Bosnien, was hat diese Mannschaft so ausgezeichnet?
Ja, das war die Zusammenhalt. Also es war nicht nur Elfspieler, aber das gesamte Paket, auch nicht nur die Elf, die sie reingekommen, die von Anfang an gespielt haben, die auch die reingekommen sind, haben immer zum Beispiel Schirme, Igor Pamić. Igor Pamić ist immer reingekommen und auch wenn er auch nur 5 Minuten hat, immer gefühlt immer ein Tor gemacht. Und nicht nur der, aber wir haben schon in dieser Mannschaft richtige, auch gute Spiele wie Sergej Barbares, das danach
nach Dortmund
gegangen. Marco Rehme ist auch ins Nationalspieler geworden, Pickenhagen, Perry Bräutigam, ja, noch auf die rechte Seite Timo Lange. Aber wir haben schon eine sehr gute Gruppe. Immer Weiland als Libero hat immer eine super Technik, gute Vision, Fußball zu spielen. Das war schon, richtige gute Spieler dabei.
Auf alle Fälle, das kann ich bestätigen. Damals als Fan mit Dauerkarte und oft auch auswärts dabei gewesen, zum Beispiel mein zweites Auswärtsspiel damals überhaupt als Fan in Kaiserslautern. Vielleicht kannst du dich erinnern, Olli, im November 1997 war das. Lautern Spitzenreiter, ja. Und ihr wart Vierter, also Topspiel der Bundesliga. 4-3 für Lautern.
4-3, ja.
Und ihr musstet nochmal aus dem Bus aussteigen und zurück ins Stadion, weil wir das Stadion nicht verlassen wollten und immer gesungen haben, wir wollen die Mannschaft sehen. Ja. So besondere Momente, an die ich mich erinnern kann. Ben und ich hatten Doggy und Andy zu Gast und die haben vom Hallenmaster in München erzählt. Vor allem von den Sachen, die nebenbei passiert sind. Party am Samstagabend.
Ja, ja.
Die Frage ist, warst du auch dabei?
Ja.
Kurz und schmerzlos, ja.
Ja, das war, ja. Das Problem war, dass in dem Hotel waren wir nicht nur wir. Ich glaube, war Kaiserslautern war auch dabei und Schalke und ja, am Abend sind wir alles rausgegangen.
War bestimmt ein lustiger Abend.
Aber war ein lustiger Abend, ja.
Ja, man muss ja sagen, ihr wart ja schon abgeschrieben und so gut wie ausgeschieden in der Vorrunde. Ich glaube, nur ein Spiel gewonnen am Samstag und ja, dann habt ihr das aber am nächsten Tag gerockt. Du dann leider bis zum Finale da mit, ich glaube, es war dann Schienen- und Warnbeinbruch, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Aber vielleicht.
Gerissen. Nicht gebrochen, war gerissen, ja.
Okay, vielleicht kannst du auch noch mal kurz da sagen, das kennen die jungen Leute ja heute gar nicht mehr. Hallenmasters war ja damals auch eine Pflichtveranstaltung vom DFB und ich glaube, das war in dem Jahr das letzte Mal. Und ihr seid dann eben einfach mal deutscher Hallenmeister geworden und habt den FC Bayern vor heimischer Kulisse vorher ausgeschaltet. Wie hast du denn das so erlebt?
Ja, also ich habe immer geliebt, in der Halle zu spielen und das war, früher war Kult, war immer. Ich glaube, im Winter, man war immer verpflichtet, mindestens eine Hallenmasse zu machen, weil die waren bestimmt 5 oder 6, aber eine war verpflichtet und dann die Mannschaft, die gewonnen hat, war im Finale in München, war diese große Hallenmasse-Turnier. Und deswegen waren wir immer verpflichtet, mindestens 1 oder 2 Turnier zu machen. Aber mir hat immer Spaß gemacht und natürlich war auch ein bisschen, da war die gefährlich, war wegen Kreuzbandriss und so, das war immer, aber für mich hat immer Spaß gemacht und ja, jetzt heutzutage ist unmöglich auch das zu machen, aber damals hast du auch angefangen, auch in Jara wieder das erste Spiel oder von der Rückrunde oder war im Februar. Deswegen haben wir auch noch mehr Zeit, um zu trainieren. Und jetzt heutzutage hast du nicht mehr die Zeit. Und schade, aber so ist Fußball ist ein bisschen anders geworden.
Ja, Zeit sollten wir aber trotzdem haben, um dann jetzt doch die Überleitung zu machen in die Folgesaison. Und da hast du es ja auch schon angesprochen, dieses eine berühmt-berüchtigte Spiel in Bochum, wo, glaube ich, jeder irgendwie ja seine Verbindung zieht. Mich gab es da noch nicht 1999, immer. Ich bin erst 2001 geboren, aber irgendwie ist es ja trotzdem so präsent im Kopf und man setzt sich damit trotzdem enorm auseinander. Ja, ihr habt es geschafft, ihr habt 3-2 gewonnen in Bochum und somit noch den Klassenerhalt quasi in der letzten Sekunde klar gemacht. Was war das für dich für ein Spiel? Was hat das für Auswirkungen? Und hat das irgendwie auch für dich irgendwie den FC Hansa nochmal so ein bisschen berühmter in deinem Herzen gemacht?
War bestimmt eine der spektakulärsten Spiele von Hansa, weil wir wussten, mit einem Sieg bist du gerettet. Und ist egal, was die anderen gemacht haben und so. Für uns war nur, mussten wir unbedingt gewinnen. Und ja, wir waren schon ein bisschen nervös, aber wir sind gut ins Spiel gekommen, haben wir 1-0 geführt und man hat gemerkt, dass die Mannschaft war da, wollte unbedingt diesen Sieg und ja, glaube ich, vierte Stunde vor Schluss in 2-3 Minuten Bochum macht 2 Tore. Und ja, das war schon für den Kopf war schon brutal, weil ja gesagt, jetzt muss ich in der vierten Stunde 2 Tore machen. Aber dank auch die Unterstützung von den Fans von Rostock, weil die waren, glaube ich, gefühlte 10.000 Rostock-Fans, haben wir uns trotzdem gepusht und haben wir noch fast bis zum Schluss noch das 2-2 gemacht und dann noch mit Slavomir Majak das 3-2 und danach war erst der Wahnsinn, was da passiert ist.
Ich glaube, das kann Tommy bestätigen.
Ja, auf alle Fälle. Also vielleicht ganz kurz zur Einordnung, es geht um die Saison 98-99 und im Mai 99 war dann der letzte Bundesligaspieltag. Olli, korrigiere mich, wenn ich was falsch sage. Ich glaube, 4 Mannschaften konnten damals noch absteigen. Es war sehr, sehr eng. Frankfurt, Nürnberg, ihr und irgendwer, glaube ich, noch, waren noch in der Verlosung. Nürnberg habe ich gesagt. Ja, also 3 Mannschaften mindestens. Ne? Und ja, du hast es schon super beschrieben. Und du selbst hast einen wichtigen Teil da gespielt, einen wichtigen Part gespielt in diesem Spiel. Erstmal war es ja beeindruckend, dass du überhaupt weitergespielt hast, weil das Ohr war so angerissen irgendwie. Das musste ein bisschen genäht werden. Und dann hast du einen Turban umgekriegt. Und gebe ich das richtig wieder?
Ja, aber ich glaube, der Doktor wollte schon, dass ich rausgehe, wo er die Verletzung gesehen hat. Ne? Und dann haben die gesagt, nein, Doc, komm, mach mal was. Der hat mir erst einen Verband gemacht. Und aber ich habe gemerkt, dass er trotzdem viel geblutet hat. Und dann in der Halbzeit hat er mir genäht, glaube ich, 3 Stiche hat er gemacht. Und da konnte ich noch mit dem Turban noch weiterspielen. Aber nach dem Spiel hat es schon wehgetan und trotzdem musste er noch, der hat mich noch 6 Stiche gemacht. Also im Gesamt waren 9.
Krasse Geschichte und da sind, glaube ich, alle Hansa-Fans immer noch dankbar und du hast es beschrieben, es waren 10.000 Rostocker sollen es tatsächlich gewesen sein. Ich hatte damals eine Karte für den Gäste-Fanblock, kam da aber nicht mehr rein, weil er völlig überfüllt war. Das war dann aber sogar gut nachher, weil ich dann direkt hinter dem Tor stand, in der, keine Ahnung, 3., 4. Reihe, wo dann Slavomir Majak das 3-2 köpfte.
Vorlage Oliver Neville.
Vorlage Oliver Neville, herrliche Flanke von der rechten Seite. Also schon ganz besonderer Moment, der als Wunder von Bochum hier in die Rostocker Fußballgeschichte eingegangen ist. Und ja, für dich ja eigentlich ein perfekter Abschluss. Danach ging es nach Leverkusen.
In Januar oder so habe ich schon damals, aber der Verein wusste und auch die Fans, dass ich nach Leverkusen wechsle, weil das war schon im Januar oder Februar bekannt gegeben. Und ja, am Anfang war ich schon ein bisschen enttäuscht, wo ich gesagt habe, dass, aber wenn du danach trotzdem bis zum Schluss alles gibst für den Verein, dann die Zuschauer sind immer dankbar. Und da habe ich auch sehr gefreut, dass wir nicht abgestiegen sind.
Ja, das ist ja also heutzutage wirklich noch bewundernswerter, wie du das gemacht hast. Und vor dir auch damals schon Stefan Beinlich, der hatte das 1997 irgendwie im Januar oder so verkündet, dass er danach nach Leverkusen geht. Du dann halt 99 und beide habt ihr, glaube ich, gesagt, ich gehe hier nicht als Absteiger, weil in beiden Jahren hat Hansa gegen den Abstieg gekämpft und in beiden Jahren habt ihr es geschafft. Und wenn man dann heute guckt, wie Spieler sich wegstreiken und so, also ist das ja wirklich bemerkenswert. Ben, ich würde sagen, bevor wir dann so ein bisschen auf Ollis Zeit nach Hansa gucken und auf seine Nationalmannschaftskarriere, würden wir das entweder oder mal einstreuen, Olli. Das ist eine Rubrik, die wir ganz gerne machen, letztes Mal vergessen haben, aber heute wieder machen würden. Und wir würden dich bitten, dass du immer ganz kurz nur antwortest.
Habe ich auch Joker?
Joker gibt es bei uns nicht. Wir schlagen gleich voll durch, aber ich glaube, die Fragen kannst du auch ganz gut beantworten. Wir haben sie ja vorhin schon mal angerissen. Rostock oder Teneriffa?
Rostock.
Christoph Daum oder Ewald Lien?
Ach, Ewald.
Sehr gut.
Ja, aber ich habe viel zu verdanken an Ewald. Aber natürlich mit Christoph Daum war auch schon auch ein guter, sehr guter Trainer.
Da kommen wir später nochmal zu. Viel interessanter jetzt die Frage, Spieler oder Trainer?
Spieler.
Großstadt oder eher etwas kleiner und gemütlicher, ländlicher vielleicht auch?
Ländlicher, also gemütlicher.
Ja, sehr gut. Ich glaube, da bist du gut durchgerutscht durch unsere Entweder-Oder-Fragen. Hast das sehr souverän gemacht. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, Christoph Daum oder Ewald Lien, zwei Trainer, die dir ja viel bedeutet haben. Denn zur Saison 99-2000 hat sich ja weitergezogen nach Leverkusen. Und ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen die Bücher studiert, will ich mal sagen. Du bist ja tatsächlich, Stand heute, der zweitteuerste Abgang des FC Hansa. Bist damals für 4,5 Millionen Euro zur Werkself gewechselt. Nur Viktor Agali hat mehr Geld eingebracht für den FC Hansa, und zwar 5,1 Millionen Euro umgerechnet. Der ist ja damals nach Schalke gegangen. War dir das eigentlich so bewusst, dass du für so viel Kohle über den Tisch gegangen bist?
Also, das ist immer so eine, also damals, glaube ich, also wo ich nach Rostock gekommen bin, also mein Berater hatte eine Klausel, glaube ich, 9 Millionen D-Mark, ne? Und er hat gesagt, wenn du diese Klausel machst, können nur die Vereine, die sollen das in die Champions League spielen. Deswegen habe ich diese Klausel gemacht. Und das hat nicht mit Rosso zu tun und so, ne, aber wenn du so eine Möglichkeit gehabt hast, und in Champions League zu spielen, war nur solche Vereine. Deswegen habe ich nur diese Klausel gemacht, sonst wäre ich noch in Rostock gespielt.
Heute noch.
Ja, Olli, dann ging es nach Leverkusen und da hast du irgendwie krasse Erfolge gefeiert, aber der ganz große Wurf ist dir leider verwehrt geblieben. Ich denke, dieses Thema musstest du schon oft Stellung beziehen. Ihr seid dann gleich in deinem ersten Jahr Zweiter geworden in Leverkusen, habt am letzten Spieltag in Unterhaching die Tabellenführung verspielt. Und zwei Jahre später war es eigentlich, glaube ich jedenfalls, noch mal schlimmer. Da wart ihr drei Spieltage vor Schluss mit 5 Punkten vorne.
Und, ja, 4 Punkte oder 5, ja.
Ja, und seid dann am Ende 1 Punkt hinter Dortmund erneut nur Zweiter geworden. Und das ging dann ja weiter in der Saison, dass ihr da dass du dann 4-mal Zweiter wurdest. Im DFB-Pokal habt ihr gegen Schalke verloren, in der Champions League gegen Real Madrid und das WM-Finale mit Deutschland gegen Brasilien. Was hat das mit dir gemacht? Wie blickst du da heute drauf?
Ach, also ich muss sagen, Unterhaching war schon schlimm, weil wenn ich überlege, okay, wir haben letztes Spiel verloren, aber wir sind nicht deutsche Meister geworden, nicht weil Bayern München mehr Punkte als wir gehabt haben, nur weil die haben mehr Tor geschossen haben als wir, weil ich glaube, wir haben 74 Punkte gehabt und die haben auch 74. Und das ist schon das Krasseste, ne? Wenn 1 Punkt hast du mehr, ne? Und sagst du, ja, okay. Glückwunsch, aber mit nur wegen Torverhältnis, das war schon bitter. Und in dieser Saison haben wir auch, das glaube ich, war unsere dritte Niederlage. Also so viele Niederlagen haben wir auch nicht gehabt. Und ja, der zweite Saison, sage ich so, da waren wir selber schuld. Weil wenn drei Spiele davor schon vier Punkte hast und hast du noch zwei Spiele zu Hause, musst du also mindestens vier Punkte holen. Nicht. Habe ich nie geschafft. Deswegen sage ich es da, in dieser Situation sind wir, sagen wir so, selber schuld, dass wir nicht Meister geworden sind.
Das war ja dann so die Saison, wo dann aus Leverkusen Vizekusen wurde, weil ich, wie ich schon sagte, weil das DFB-Pokalfinale und das Champions-League-Finale dann leider auch noch verloren wurden. Also man kann sich das ja kaum vorstellen. Es ist ja ein Riesenerfolg jetzt im Nachgang, aber in dem Moment fühlt sich das ja wahrscheinlich nicht so an. Oder wie war das einfach für dich damals?
Natürlich, wir waren sehr enttäuscht, weil wenn du eine Finale spielst oder auch DFB-Pokal, willst du unbedingt gewinnen, ist egal, gegen wen spielst du. Natürlich warst du enttäuscht, aber für den Verein und für die Geschichte für den Verein war eine der erfolgreichste Saison der Geschichte von dem Verein. Okay, jetzt ist vorbei mit Vizekusen, ne, seit letztes Jahr, aber ja, deswegen dieses Jahr war schon, wir waren immer knapp, aber leider haben wir nicht geschafft, den Titel zu holen. Aber wir waren trotzdem, wir haben schon was für den Verein was gemacht.
Ja, auf alle Fälle, das war ja auch richtig geiler Fußball, den ihr da gespielt habt und auch einfach richtig geile Kicker. Also im ersten Jahr war Paul ja noch dabei, dann Bernd Schneider, also das waren ja Fußballspieler, die ganzen Brasilianer, die ihr da hattet.
Ja, also das, Roberto Emerson.
Ja, also Wahnsinnsmannschaften, die ihr da hattet und gegen Real Madrid, dann, das war ja auch ein Traumtor von meinem Lieblingsspieler, von Zinedine Zidane, also wie der das Ding da reingenagelt hat, diesen Volleyschuss, also gut, tut trotzdem weh, aber so, irgendwie, so kann man vielleicht auch verlieren.
Natürlich von Technik so, ne, der hat richtig gut getroffen, aber kann man den Ball halten.
Ah, okay, noch ein kleiner Vorwurf noch.
Nee, keine Vorwurf, weil die sagen alles so, aber wenn man sieht in der Zeitlupe und so von Internet-Tor, ja. ich rede auch oft auch mit Torwarttrainer und so und sag mal, natürlich der trifft richtig gut, aber in einem guten Tag hält den Ball.
Ich überlege gerade, wer im Tor war. War das Hansjörg Butt oder wer war damals im Tor? Hast du mit ihm auch darüber gesprochen? Seid ihr euch da einig?
Nein, aber der weiß auch selber.
Ja. Okay, Olli, du hast insgesamt 165 Spiele gemacht für Leverkusen und warst da ja auch recht lange. Hast du dich dann jetzt mitgefreut, als die jetzt endlich, wie du eben schon gesagt hast, Vizekusen abgelegt haben und mit Xavi Alonso diesen lang ersehnten Meisterschaftstitel geholt haben? Oder wie war das für dich?
Natürlich habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe auch selber 5 Jahre da gespielt und du weißt, wie knapp war, dass du nicht Meister geworden und dann für den Verein und für die Fans da, die haben richtig verdient. Vielleicht jetzt, letztes Jahr, die haben auch manchmal diese Quäntchen Glück, das wir vielleicht nicht früher gehabt haben, ne, aber das war souverän und verdient gewonnen. Und was der Alonso auch letzte Saison gemacht hat und was auch dieses Jahr noch macht, das ist schon beeindruckend.
Ja, souverän und beeindruckend ist ja auch deine Quote für die deutsche Nationalmannschaft. Ich habe mir das nochmal vor Augen geführt. Insgesamt waren es ja 69 Länderspiele, 10 Tore hast du erzielt und auch bei den großen Turnieren warst du am Start. Tommy hat ja vorhin das auch schon mal angerissen. Dieser zweite Platz bei der WM 2002 in Südkorea und Japan, wo ihr im Finale gegen Brasilien verloren habt. Und dann selber warst du ja auch Teil von der Heim-WM 2006, den dritten Platz in Deutschland. Und ich glaube, das war so meine erste Verbindung oder Erinnerung, wenn ich den Namen höre, Oliver Neville. Ich war damals 5 Jahre alt, glaube ich, und ich weiß noch ganz genau, wie ich vorm Fernseher saß da und da alles zusammengebrüllt habe, als im zweiten Gruppenspiel gegen Polen, da 2006, wie Oliver Neville da diesen Ball reinhämmert nach einer Flanke von David Odonkor in der Nachspielzeit in Dortmund und ihr dieses Spiel ja quasi noch dann entschieden habt in der Nachspielzeit. Ich glaube, also das ist bei mir ganz, ganz doll präsent im Kopf. War das vielleicht auch für dich so deine Aktion deiner Nationalmannschaftskarriere?
Ich sage so, das Tor vielleicht war eine der emotionalsten Momente in meiner Karriere, weil wo ich das Tor gemacht habe, das war sehr laut in Dortmund und danach, nach diesem Tor, die sagen immer alle, da hat das Sommermärchen angefangen und aber das war schon ein emotionalster Moment, aber für mich natürlich Nationalmannschaft. Das Tor gegen Paraguay für mich 2002 war noch mehr, weil war 2 Minuten vor Schluss, war Achtelfinale und jetzt gegen Polen war
Gruppenspiel,
zweites Spiel war und auch wenn wir nicht gewonnen hätten, hätten wir auch schon 4 Punkte und wäre ich fast durch. Natürlich mit dem Sieg wäre ich schon durch, aber gegen Paraguay für mich ist noch was drüber.
Ja, ich glaube, bei dem Sommermärchen, ich glaube, mein Vater ist heute noch genervt. Ich weiß noch damals der Film dazu. Mein Vater ist auch Fußballfan, aber ich glaube, er musste mit mir dreimal, wenn nicht sogar viermal ins Kino gehen und Deutschland ein Sommermärchen schauen. Und ich wollte immer und immer wieder und habe auf dieses Tor von Olli Neville gewartet. Das ist noch so präsent bei mir.
Wie oft, Olli, hast du denn den Film gesehen? Da hast du ihn überhaupt gesehen wahrscheinlich.
Doch. 1-2 Mal habe ich gesehen, ja.
Ja, okay, also das Wunder von Bochum, das Sommermärchen, also du hast einige Geschichten mitgeschrieben und du hast vorhin schon Inter Mailand angesprochen, das würde ich auch nochmal ganz kurz anreißen, das Thema, da sind 2 geplatzte Wechsel, einmal Inter Mailand und dann FC Bayern, die haben ja eigentlich schon deinen Zugang verkündet gehabt. Und dann ist es irgendwie doch nicht zustande gekommen. Ist ja verrückt. Also ich meine, wir reden jetzt, wir sind hier im Hansa-Podcast. Das ist ein Drittligist aktuell. Und wir haben damals einen Spieler bekommen, an den eigentlich Inter Mailand und der FC Bayern haben wollten. Aber hat nicht geklappt, deswegen konntest du hier. Kannst du nochmal vielleicht diese Bayern-Geschichte erzählen?
Ja, das, wann war das?
95 war es.
Ja, 94 bin ich mit Serbe Genf Schweizer Meister geworden, habe eine sehr gute Saison gespielt und auf einmal, der ruft mich Rummenigge an. Rummenigge und bei Rummenigge damals hat auch ein Jahr davor, weil 92 war ich bei Serbe Genf und ich glaube, er hat 91, 92 hat auch ein Jahr bei Serbe Genf gespielt. Und die haben mich Rummenigge und Uliones angerufen. Gefragt habe, ob ich nach Bayern München komme. Also das war schon baff. Wie alt war ich da? 21 Jahre alt und wenn Bayern München anrufst, kannst du nicht Nein sagen. Und aber damals war ein bisschen, ich habe auch keinen Berater gehabt, damals war ein bisschen anders und so. Ne? Und die haben mir auch gesagt, was soll ich machen? Ich muss einen Brief schreiben an den Verein, vor Dezember eine Kündigung, dass ich, das war echt, da war schon lustig, was damals noch was für Sachen waren. Und ich musste einen Brief schreiben, eine Kündigung an den Verein habe ich da gemacht. Und dann bin ich nach München geflogen und da habe ich mit Uli Hoeneß und Rummenigge einen Vorvertrag unterschrieben, also dass ich als ich nach Bayern gehen und ja, und danach in April, Mai musste ich
zum Medizincheck.
Medizincheck, so ja. Bei Müller-Wohlfahrt und haben wir Medizincheck und alles und ja, und da haben wir gesagt, ja, die haben was gesehen, das was nicht in Ordnung war, habe ich dann an meinem Knie, ja gesagt, ja, bei deinem Knie etwas stimmt nicht und deswegen der Vertrag ist geplatzt. Dann natürlich ich enttäuscht und so, aber letztendlich, die haben auch recht gehabt, ich habe ein Problem gehabt, ich musste am Menisko operieren und habe nach 4 Wochen habe ich wieder gespielt.
Ja, jetzt haben wir jetzt hier diesen geplatzten Wechsel. Davor haben wir über ja, Wunder von Bochum und Sommermärchen gesprochen. Das ist ja kein ja, schönes Wort, um
ja,
damit diese Podcast-Folge zu beenden. Du hast gesagt, damals warst du 21, als der ja, Anruf von den Bayern kam. Heute bist du 51. Wie sieht's denn aus? Was sind denn noch deine persönlichen Ziele? Du bist aktuell ja Co-Trainer in Gladbach, wo willst du noch hin? Hast du dir noch Ziele gesteckt? Willst du irgendwann mal an vorderster Front stehen sozusagen und Cheftrainer werden?
Nein, das nicht, aber ich bin jetzt seit 20 Jahren jetzt hier in Gladbach, ne? Nicht nur als Spieler oder als Co-Trainer. Jetzt habe ich viele Jahre gemacht und das macht einen Riesenspaß und das ist also jetzt glaube ich fast, wie muss ich auch sagen, wie meine Familie, habe ich hier meine Frau kennengelernt, die Kinder sind hier geboren in Gladbach und deswegen, ich habe keine Ziele, ich möchte gerne noch ein paar Jahre in Gladbach arbeiten und dann schauen wir mal.
Ja, vielleicht ist es ja sogar die Rückkehr nach Rostock. Ich denke, viele würden es sicher freuen, wenn du irgendwann nochmal hier vorbeischaust.
Im Leben weiß man nie.
Genau. Und wenn es nur das nächste Jubiläum ist, des Bochum-Spiels, dieses Wunders von Bochum. Ja, Olli, bevor du das letzte Wort hast, möchten wir natürlich nochmal auf unsere ganz vielen anderen tollen Podcasts hinweisen. Nachspielzeit gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts ebenso gibt. Und Tommy und ich haben ja auch schon mit dem einen oder anderen Gast gesprochen. Da gab es auch viele interessante Anekdoten. Also klickt euch da ruhig mal durch und hört mal rein. Und wem das noch nicht genug ist, dem lege ich noch unserem ja, Newsletter Kurs der Kogge ans Herz. Erscheint einmal wöchentlich, ist komplett kostenlos. Und da erfahrt ihr natürlich auch viele spannende ja, Fakten und News über den Koggenclub. Olli, und dir gebührt jetzt natürlich das letzte Wort.
Vielleicht fällt dir da ganz spontan was ganz Besonderes ein.
Das letzte Spiel ist, was das in meinem Kopf bleibt, weil das ist die ganze Konstellation, nicht nur weil wir gewonnen haben, aber die ganze Situation, dass Frankfurt noch 5-1 gewonnen hat und so, ne, das war schon, aber nicht nur das 3-2, aber danach, was passiert im Stadion, auf der Tribüne, bei uns in der Kabine, da war schon pure Freude und was ich auch schon vorher gesagt habe, wo wir in Rostock-Lage gelandet sind, was viele Menschen waren da oder im Warnemünde am Hotel Neptun, wo wir da gefeiert haben, das war schon sind Momente, wo man nicht vergisst.